herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 200 Inside Ski Jumping. Heute haben wir eine ganz besondere Folge am Start, denn heute sind wir nicht nur zu zweit. Meine liebe Anna ist bei mir.
Hi.
Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast am Start. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen über Social Media. Es gibt einen neuen Film in der Ski Jumping Family. Ein wunderbares Werk, das uns präsentiert wird von der großartigen Martina Di Lorenzo, die heute da ist.
No.
Ja, Martina, wir sprechen heute mal über deinen Film, den du uns und der Skisprungwelt geschenkt hast. Wir haben ihn jetzt schon sehen dürfen und wir sind wahnsinnig begeistert. Anna.
Ja, definitiv. Also da hat man von vor allem ziemlich am Ende sowieso Gänsehaut gehabt, aber es war einfach besonders zu sehen, wie die Frauen es bewältigt haben, den Weg vom Traum vom Skifliegen zum wahrgewonnenen Traum vom Skifliegen. Das war wirklich sehr, sehr emotional. Und ich komme dann auch direkt zur ersten Frage. Martina, wie war es für dich, da mit dabei zu sein? Also wirklich von Anfang bis, sage ich jetzt mal, es ist ja nicht das Ende, aber ich nenne es jetzt mal das Ende, so mitzuerleben, so hautnah mit dabei zu sein. Ja, wie war das für dich?
Naja, es war eine richtig spannende, aufregende Reise tatsächlich, ja. Total, absolut Spaß gemacht und man wusste auch wirklich nie, was passiert.
Ja, das stimmt. Wie war so die Reaktion der Springerinnen ganz am Anfang und dann, als sie gemerkt haben, okay, es wird jetzt wirklich vielleicht wahr und es wird wahr. Wie hast du das so miterlebt, die Reaktionen beziehungsweise auch die Stimmung?
Naja, ich glaube tatsächlich, also der Florian Schwarzer, Pressesprecher vom DSV, hat mir am Anfang gesagt, ich habe ja am Anfang mit der ganzen Mannschaft gedreht, um die auch kennenzulernen und weil ich wusste ja noch nicht genau, in welche Richtung es geht. Und dann hat der Springerin gesagt, wir gucken mal, wie oft sie kommt, weil ganz viele Leute immer sagen, sie machen jetzt einen Film und geben dann irgendwann auf. Mhm. Und das war so, was er mir gesagt hat, dass sie mal schauen und dann bin ich halt wirklich immer wieder gekommen und jetzt sind wir alle ganz glücklich, dass es fertig ist.
Sehr cool.
Wie lange haben die Dreharbeiten denn insgesamt gedauert? Das war, glaube ich, eine ganz schön lange Angelegenheit, ne?
Ja, also offiziell waren es 34 Drehtage, aber verteilt über gut 2,5 Jahre.
Wow.
Wahnsinn. Da hattest du einen langen Atem.
Ja, aber ich hatte ja immer wieder Pause. Ich konnte immer wieder Energie sammeln und nee, es war cool. Also es war schon hart, so gegen Ende gar nicht das Drehen, sondern zu wissen, ich steige jetzt mal wieder 8 bis 12 Stunden in ein Auto, um irgendwo hinzufahren. Das war dann so manchmal hart. Und dann alleine im Auto unterwegs zu sein und so nach Planitza zu fahren. Und also ja, also nicht jammern, aber es war eine Reise.
Ja, das klingt auf alle Fälle wahnsinnig aufregend. Also ich muss sagen, ich hätte mich nicht getraut, da ganz alleine zu sein. Ja, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Aufwand gewesen, so wie das klingt. Das Endergebnis ist auf jeden Fall ganz toll geworden. Du begleitest die Frauen auf ihrem Weg zum Skifliegen und zu den 200, also zu der großen Marke, die sie erreichen wollten. Wir spoilern nicht, wenn wir sagen, es hat nicht so ganz funktioniert, wie man sich das oder wie die Damen sich das gewünscht haben, aber trotzdem war es natürlich, ist es weiterhin ein riesiger Schritt, den die Frauen da gemacht haben. In deinem Film kommen nicht nur die positiven Seiten des Ganzen zur Sprache, sondern es gibt auch weiterhin den einen oder anderen Kritiker, der sich äußern darf. Es ist kein Geheimnis, es ist in dem Fall Toni Innauer, der ja auch in der Vergangenheit immer schon geäußert hat, dass er da nicht ganz so so euphorisch ist, sage ich jetzt mal, wie andere, weil er ein bisschen Sicherheitsbedenken hat. Wie hast du ihn wahrgenommen?
Oh, er war total nett, sehr professionell und ich war total nervös. natürlich, ich meine, wann hat man schon die Chance, mit einem Toni Innauer zu drehen? Und ich habe ja vorher auch noch nichts auszuweisen gehabt, aber wir haben uns gut verstanden tatsächlich. Und ja, doch.
Das ist schön. Das ist schön. Das finde ich auch gut, dass er auch, oder alle Protagonisten, dich da auch so unterstützt haben. Ist das, also wie haben sie dich aufgenommen? War dir alle Feuer und Flamme oder musstest du da schon noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten?
Ja, ich meine, das haben die mir natürlich nicht gesagt oder gezeigt. Nein, ich weiß es nicht. Also ich glaube, die wussten ja dann, was ich vorhabe, und es ist ja nicht so, dass das spontan passiert ist. Aber natürlich, also ich habe angefangen mit der Nachwuchsspringerin und musste dann halt Türklinken putzen, bis ich dann da gelandet bin, wo ich am Ende dann auch war. Aber ich glaube, also ich hoffe, die hatten alle Spaß dran. Und eben, ich habe ja niemanden gezwungen, also glaube ich.
Nee, aber ich glaube, in dem Film ist klar geworden, dass alle sehr, sehr viel Spaß hatten, vor allem Eva Pinkenick und Katharina Althaus. Was ich auch sehr, sehr toll finde, die beiden halt so hautnah zu erleben, gerade Eva Pinkenick, die immer ein bisschen sehr, wie soll man sagen, ein bisschen unnahbar erschienen ist, die ist durch den Film unglaublich toll. Also ich bin ein Riesenfan von ihr geworden durch den Film, weil sie so eine coole Socke ist. Also die ist, was die alles in ihrem Leben, vor allem in ihrem sehr, sehr spät beginnenden Skispringerleben, Skispringerinnenleben mitgemacht hat, ist absolut Wahnsinn. Und dann so eine positive Art zu haben, so lebensfroh zu sein, also boah, wir können neben einem Manuel Fettner-Fanclub dann auch direkt nur einen Eva Pinkenick-Fanclub aufmachen.
Ja. Boah, das wird sie bestimmt riesig freuen, total.
Wie bist du eigentlich ausgerechnet auf Eva und Katharina gekommen? Hat sich das so entwickelt oder war dir das von vornherein klar, dass das die zwei sein würden?
Nee, überhaupt gar nicht. Also ich habe eben, wie gesagt, ich wollte ursprünglich, war mal gedacht, 4 Nationen, also 4 Flugschanzen, 4 Nationen, 4 Springerinnen. Und irgendwann habe ich dann realisiert, finanziell und organisatorisch kann ich das nicht stemmen. Und dann habe ich gedacht, gut, dann wird es ein deutschsprachiger Film, also mit Österreich und Deutschland. Und habe dann halt einfach, ich habe alle ganz am Anfang mal angefragt und dann halt einfach gewartet, wer meldet sich. Und dann war mir irgendwann einfach auch wichtig, also unterschiedliche Charaktere zu haben. Das ist cool. Und tatsächlich wurde mir nahegelegt, ich hätte mit allen drehen können und ich hätte auch alle viel mehr im Film gehabt, aber mir wurde halt auch tatsächlich nahegelegt, wenn man den Film verkaufen will am Ende, muss man tatsächlich auch, also es klingt jetzt blöde, aber Namen haben, damit die Leute dann auch in den Film gehen. Und aber die beiden haben von Anfang an, also wo wir dann gedreht haben, haben gesagt, die sind dabei und dann ist es eine runde Geschichte geworden. Aber es war am Anfang natürlich so nicht geplant. Mhm. Ja.
Aber ich finde es trotzdem toll, dass du andere Springerinnen, aber auch Trainer und so weiter hast noch reden lassen. Also zum Beispiel fand ich auch Maren Lündby unglaublich toll. Also auch da nochmal, was die für einen Kampf hinter sich hat, was das Skisprungleben angeht, was halt auch die vielen Wettkämpfe angeht, sage ich mal. Kriegen sie jetzt einen Weltcup? Kriegen sie jetzt eine Weltmeisterschaft? Kriegen sie jetzt Olympia? Kriegen sie, ne? Die kann ja so viel aufzählen und ist immer noch so zuversichtlich und so weiter. Das war zum Beispiel auch jemand, die man sowieso schon sehr gerne mochte, aber durch den Film halt auch nochmal so ein bisschen einem klar wurde, was diese Frau eigentlich schon geleistet hat einfach.
Mhm. Ja, total.
Ja, es ist sowieso, du hast sowieso alle mit Rang und Namen vor die Linse gekriegt. Also am Anfang habe ich noch angefangen, mir aufzuschreiben, wer alles Protagonistin ist, und irgendwann dachte ich, okay, sie hat einfach alle. Also unter anderem zum Beispiel auch Sarah Takanashi, die ja eigentlich, über die könnte man ja eigentlich einen eigenen Film machen, muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Ja, also das ist schon wirklich erstklassig, das muss man auch sagen. Und ich wünsche mir, dass ganz, ganz viele Leute diesen Film sehen können, weil es einfach wirklich zeigt, dass das hochklassige Athletinnen sind, die ja auch darüber berichten, wie sie überhaupt dahin gekommen sind. Und insbesondere Maren Lündby sagt dort oder erklärt da, wie sie eben so als Teenagerin immer oder als Kind angefangen hat in Norwegen. Skispringen ist ja mehr oder weniger dort auch ja, viel, viel mehr verbreitet als bei uns. Und dann auf einmal erklärt, dass mitten so ab einem gewissen Alter es nicht mehr weiterging für sie, einfach nur aufgrund dessen, dass sie ein Mädchen ist. Und das ist schon was, das hat mich echt irgendwie ein Stück weit sprachlos zurückgelassen, das mal aus dieser Perspektive so direkt mitgeteilt zu bekommen. Also, wow.
Ja,
das
stimmt. Ja.
Nochmal zurück zu den ganzen Kontroversen bzw. Gegenstimmen. Was ich zum Beispiel unglaublich interessant fand, was mir gar nicht klar war, ist, dass 2009 das Skifliegen für die Frauen nach einem Sturz zuerst mal verboten wurde und erst wieder 2018 wieder das Verbot aufgehoben wurde. Und trotzdem hat man es erst 2023 geschafft, die Frauen wirklich fliegen zu lassen. Das war nochmal so, ja, mir war es klar, dass sie nicht fliegen durften, aber wie viel Zeit zwischen allen war, von dem Einsturz, von Verbot bis Verbotaufhebung und so weiter, wie viel Zeit da vergangen ist und wie die trotzdem alle dran geblieben sind und letztendlich das bekommen haben, was sie wollten, das ist auch nochmal Wahnsinn.
Ja, ich finde es vor allem auch so ein bisschen verrückt, wenn man denkt, 1997, wo die Eva Ganser ja als allererste Frau geflogen ist, da gab es ja noch gar kein Frauenskispringen. Mhm. Aber sie durfte das schon quasi. Also das war auch als Werbegag gedacht, um mehr Aufmerksamkeit auch für die Männer zu generieren, wenn da eine Frau runtergeht, wie sich das so gedreht hat, oder? Und also, und Eva war natürlich ihr Zeit weit voraus und die war gut, aber es war, ist ja krass, wie die Springerinnen sind ja heute nochmal anders ausgebildet und so, und dass man dann doch so lange, also 1997 müsst ihr euch das vorstellen. Das ist so, das finde ich das Verrückte. Ja,
ja, das kann man heute, wenn man das mal überlegt, jetzt aus heutiger Sicht, dass man das als Werbegag mal irgendwann, also ja, unglaublich eigentlich, ja.
Ja, ja.
Und heute lässt man den Kobayashi auf 300 Meter fliegen, ja, als Werbegag, wo, also, und es kommt keine Diskussion darüber, ob das vielleicht gar nicht so cool ist aus irgendwelchen Gründen der Sicherheit oder wie auch immer, sondern da denkt man sich, wow, alle jubeln, das ganze Internet steht Kopf plötzlich. Ja, aber wehe, wehe, bei den Frauen ist mal irgendwas und das, naja, das ist ja eben auch so ein Aspekt. Irgendwann, natürlich wird es irgendwann mal eine von der Schanze runterschmeißen beim Skifliegen. Das ist doch vollkommen klar, dass das passieren wird. Und dann bin ich gespannt, wie dann die Debatten aussehen.
Ja. Und ich hoffe, dass die Debatten normal sind und nicht so ausgeflippt, dass man dann plötzlich direkt wieder denen dieses Skifliegen wegnimmt, weil es dann einen Sturz gab oder so. Weil das ist ja auch ganz klar geworden. Wie sollen die Frauen lernen, Ski zu fliegen, wenn man es ihnen nicht ermöglicht? Also man kann aus Theoriebüchern und so weiter, wie der Toni Innauer es auch macht, klar sagen, ja, die Frauen sind athletisch und so weiter. Natürlich nicht so weit, sage ich mal, oder können nicht so weit kommen wie die Männer. Ja, okay, kann ich mitleben. Aber jedes Mal zu sagen, ja, das ist viel zu gefährlich und so weiter. Aber lass es doch mal probieren. Die Männer mussten es auch probieren, bevor sie es gemerkt haben, ob es funktioniert oder nicht. Das müssen die Frauen, müssen da auch einmal durch. Und dann merkt man vielleicht auch, dass es funktioniert. Und fertig. Aber, und man hat ja gesehen, dass es funktioniert. Was ist in 2023 beim ersten Skifliegen? Da ist ja nichts Schlimmes passiert. Und dann, daran hat man ja gesehen, okay, wow, okay, funktioniert ja doch, können wir ja doch durchziehen. Ja, genau, weil ich es einfach mal machen lassen habe.
Ja, es gab ja auch die Diskussion, also das fand ich schon spannend, eben wegen Toni Innauer, er hat ja auch gesagt, man könnte schon die Frauen fliegen lassen, vielleicht gibt es eine andere Variante, sagen wir zum Beispiel, die haben ein bisschen größeren Anzug, dann brauchen sie nicht so viel Geschwindigkeit haben, aber durch die Fläche vom Anzug können sie trotzdem weiter fliegen, weißt du, dass man die so beschützt, weil die Gefahr ist ja nicht unbedingt... Er hat ja gemeint, es ist ja vor allem gefährlicher, weil die mehr Anlauf brauchen, dann wirken mehr Kräfte auf den Körper. Und um dem gegenzuwirken, könnte man ja andere Sachen einführen. Aber bis du das dann auch einführst, also ich finde die Idee natürlich theoretisch gut, aber ich glaube, es ist viel gefährlicher vielleicht, wenn man dann plötzlich größere Anzüge gibt und dann weiß man gar nicht, wie weit die fliegen. Also ja, ich glaube, man muss versuchen, also es ist hart, ich will auch nicht, dass den Frauen was passiert, auf keinen Fall. Aber wie er sagt, das ist ein Sport, da wird immer mal wieder was passieren und dann geht's, muss man damit irgendwie umgehen. Und ja, halt, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung. Ich tue so, als ob ich Ahnung habe. Bei mir sind es nur Emotionen, aber nicht Ahnung. Es ist einfach, ich bin einfach für, ja, ich bin kein Kenner, Punkt. Es ist nur meine Meinung, lasst den Frauen das, aber ich kann es natürlich nicht belegen.
Ja, ich denke, es würde halt auch alles ein bisschen anders wirken und es wäre auch nochmal eine andere Diskussionsgrundlage, wenn man tatsächlich ansonsten Gleichberechtigung sozusagen hätte. Ja, also wenn wir von einem anderen Level ausgehen würden und es nicht immer so man muss wieder um irgendwas noch zusätzlich kämpfen, Vibe dabei wäre. Ja, Thema Vierschanzentournee haben wir alles groß und breit in fast jeder Folge thematisieren wir die ganze Angelegenheit. Das sind diese Diskussionen, auch alles, was den Weltcup betrifft, was Weltmeisterschaften, Olympiaden angeht. Das ist ja alles erst in den letzten Jahren letztendlich passiert und den Frauen auch zuteil geworden. Wenn das schon alles da wäre und wenn es eine Selbstverständlichkeit wäre, glaube ich, könnte man auch nochmal anders so eine Debatte führen und sagen, okay, vielleicht könnten wir bei euch es einfach ein bisschen anders gestalten als bei den Herren, weil zwischen Männern und Frauen halt ein gewisser Unterschied ist, gerade bei Skispringerinnen und Skispringern, die eben auch aufgrund ihrer körperlichen Konstitution sehr leicht sind. Das lässt sich vielleicht jetzt nicht mit so einem Otto normal unsportlichen Menschen, wie wir drei, die sind, sage ich jetzt mal, vergleichen, sondern da muss man auch schon ein bisschen spezifisch auf den Sport gucken.
Ich glaube, das gute Wort ist auch, um die Leute nicht abzuschrecken. Also ich bin natürlich für Chancengleichheit und Gleichberechtigung total, dafür stehe ich. Ich glaube, es geht vor allem um Sichtbarkeit. Ich glaube, das ist ein bisschen, dann schreckt man die Leute nicht an. Es geht vor allem um Sichtbarkeit der Frauen im Sport.
Ja.
Jetzt natürlich auf dem Skispringen, aber ich überall. Und ich glaube, wenn man diese Sichtbarkeit schafft, dann hat man schon gewonnen, weil dann kommt das andere irgendwann automatisch. Aber wenn die Leute nicht wissen, dass es gibt, es gibt keine Vorbilder, dann gibt es auch kein Geld, dann gibt es keine Fernsehzeit. Und ich glaube, Sichtbarkeit ist die Zukunft oder das, worauf man hinausarbeiten muss für Frauen im Sport. Das wäre halt ein Traum.
Das stimmt. Und das fand ich nämlich auch das Thema Zusammenlegen der Weltcups der Männer und Frauen. Das war auch nochmal, also da sind Sonja und ich ja auch, sagen das immer wieder, wieso legt man die Weltcups nicht zusammen? Weil da würde, das kriegen ja auch die Langläufer, die Biathleten und so weiter, kriegen das alle hin. Die, gerade die Biathleten, wo die Männer sind, sind die Frauen. Wieso macht man das nicht bei den Frauen genauso? Weil die Popularität der Frauen würde ja dadurch steigen, weil die klar, das Männerskispringen ist natürlich populärer aktuell. Es kommen mehr Leute an die Schanze für die Männer. Aber wenn die Frauen auch da springen würden, würde das Publikum vielleicht auch sagen, würde dabei sein und denken, wow, das hier ist so spannend. Das hier ist sogar gerade spannender als den Männerweltcup, den ich mir gerade noch vorher angeguckt habe. Weil ich glaube einfach, dass sie gar nicht wissen, wie toll das Damen-Skispringen letztendlich ist, weil sie es nicht von alleine sich angucken, aber wenn halt alles zusammen wäre, hätten sie keine andere Wahl und sie würden vielleicht merken, boah, das ist geil.
Ja, ja, und ich glaube, dazu kann ich noch sagen, das Ding ist ja auch, wenn die Frauen mit den Männern sind, die Männer springen ja nur Großschanzen. Das heißt, wenn die Frauen mit den Männern sind, dann springen die Frauen erstens auch auf Großschanzen, ist natürlich auch schöner anzusehen. Und ich hatte gerade einen Fan in Aachen, ein junges Mädchen, die hat gesagt, sie guckt Frauen, sie springen. Und es ist halt manchmal, hat sie gesagt, so hart, oder? Und dann guckst du eben die Männer auf den großen Schanzen, die fliegen quasi 8 Sekunden. Und dann guckst du den Frauen quasi 2 Sekunden auf eine 90er-Schanze zu. Und das ist halt, ich glaube, das ist es auch, was es unattraktiv macht. Nicht die Frauen an und für sich und den Sport, sondern auch das Umfeld, wenn du dann so ein Plupp siehst.
Ja, das stimmt.
Es ist ja vor allen Dingen auch, also die Leute, die an den Schanzen stehen, die haben ja meistens sowieso irgendwie sich sowieso schon für den Sport interessiert, sonst würden sie da nicht stehen. Also es gibt sicherlich den einen oder anderen, der das vielleicht nur mal so, weil er gerade in der Gegend ist. Ich glaube, zumindest aus deutscher Sicht, die Zeiten sind relativ vorbei, in denen diese Groupie-Geschichte stattfindet, wie wir sie ja auch mal erlebt haben damals mit Hanna Wald-Schmidt und so weiter. Also ich würde mal den meisten Zuschauern vor Ort zutrauen, dass sie auch tatsächlich wegen des Sports da sind. So. Ja. Aber natürlich findet das Ganze nicht nur vor Ort statt, sondern auch im Fernsehen. Und da ist natürlich da wirst du, Martina, wahrscheinlich dich besser auskennen als wir. Da ist der Kampf um Sendeplätze, gerade für den Wintersport, was sich ja auf ein relativ kleines Zeitfenster eindampfen muss, ist wahrscheinlich noch schlimmer. Und da hängen die Frauen halt meistens, haben da gelitten, weil das wird zu irgendwelchen merkwürdigen Uhrzeiten übertragen. In denen die Leute halt am Samstagmorgen um, keine Ahnung, 9 oder so irgendwie andere Sachen zu tun haben, außer vorm Fernseher zu sitzen. Also auch da ist natürlich eine Problematik, dass das einfach auch ein bisschen mehr in die Wohnzimmer halt auch reintransportiert werden muss.
Ja, bin ich bei dir. Also ich verstehe die Geschichte auch. Also ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung von Fernsehzeiten, aber ja, es wird den Frauen natürlich helfen, wenn die mehr hätten. Und eben, das hat die Sarah, sagt das ja so schön im Film, oder hat mir das auch per Skype gesagt, die Frauen brauchen Fans, die brauchen auch Follower auf ihrer Seite, um so auch für Sponsoren interessant zu werden. Es ist halt ein Teufelskreis. Und der muss irgendwo mal anfangen, damit er sich dreht. Und das ist so, also ich, eben, es ist ja alles auf dem Weg, aber das ist so die Zukunft. Und das hilft eben, wenn Fans von Herren die Frauen plötzlich sehen und dann sehen, ach, voll cool. Und dazu braucht es halt gemeinsame Wettkämpfe. Ja,
genau. Die gibt es zwar schon hier und da, aber ich verstehe nicht, wieso sich so oft die, die Wege dann wieder trennen und wie du sagst, Martina, wieso die Frauen auf so vielen Kleinschanzen noch unterwegs sind. Da haben wir uns auch schon sehr, sehr oft drüber unterhalten. Auch letztes Jahr nach dem Skifliegen war eigentlich bei den Frauen Schluss mit der Saison. Dann wurden sie doch noch nach Planica eingeladen. In Planica ist ja dann immer das, das Abschluss-Skifliegen der Männer. Und die Frauen wurden auch eingeladen nach Planica, aber die durften nur auf der Kleinschanze springen. Haben wir, hat, glaube ich, niemand so wirklich verstanden und hat halt auch nochmal gezeigt, dass es einfach, wieso? Und wenn es nicht auf der Skiflugschanze geht, dann doch wenigstens auf der Großschanze, die direkt nebendran ist. Also das ist wirklich heftig, wie oft die FIS es einfach noch in den Kalender bringt, die Frauen auf der Kleinschanze springen zu lassen.
Ich glaube, also eben, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ich bin da voll nicht drin, ich rede nur aus Gelaber, aber ich, vielleicht ist es auch, es ist natürlich immer einfacher, eine kleine Chance zu präparieren wie eine große. Und es ist wahrscheinlich auch billiger. Also nein, ich meine jetzt nur, anders kann ich es mir auch nicht erklären, weil wenn beide Chancen fertig wären vielleicht, dann hätten die auch die Großchance vielleicht springen können. Aber wenn du keinen Schnee hast, also ich versuche mir das jetzt gerade... Ja, aus dem Ärmel zu schütteln, woran das liegen könnte, weil die sind ja auf dem Skifliegen gekommen. Natürlich, waren die noch in Lacht? Ja, ist ja egal, ich weiß es gar nicht mehr, peinlich. Aber natürlich wären die Frauen auch lieber von der Großschanze gesprungen wie von der Kleinen.
Ja, ja, das war irgendwie so bezeichnend, diesen Termin noch so rein zu knallen. Es war ja auch nur ein Tag und es war auch wieder das Vorprogramm der Männer. Die Männer sind ja dann, glaube ich, donnerstags, freitags, samstags, Sonntag gesprungen und die Frauen wurden für mittwochs eingeladen. Noch so ein Tag. Und viele haben dann halt auch boykottiert und haben gesagt, wieso soll ich jetzt da noch hinfahren? Wieso soll ich mir jetzt noch einen Tag antun, wo nichts mehr läuft eigentlich und muss den Männern dabei zugucken, wie sie auf der Skiflugschanze springen und ich muss wieder auf der Kleinschanze springen. Das war, dass es boykottiert hat, dass einiges boykottiert haben, hatten, fand ich auch wirklich, wirklich gut, um einfach wieder mal ein Zeichen zu setzen.
Ich kann mir vorstellen, dass das einfach daran lag, dass die Anlage ohnehin präpariert war, die so für irgendwelche, weiß ich nicht, Nachwuchsspringen oder Trainings oder sonst irgendwas, dass die Anlage einfach präpariert war und dafür die große Chance erst noch hätte hergerichtet werden müssen, was sich logistisch dann nicht lohnt. So was ich persönlich auch verstehen kann. Das ist natürlich ein riesiger Aufwand, sowas zu machen. Ne? Also so könnte ich mir das vorstellen. Vielleicht wollte man den Frauen auch dieses Feeling, ich meine, Planica ist ja nicht nur das Skifliegen an sich, sondern das ist der Saisonabschluss, das ist diese riesen Party, die stattfindet. Das wollte man den Frauen wahrscheinlich auch einfach ermöglichen, was ja auch cool ist. Das ist ja, muss man ja auch mal anerkennen. Aber ja, hat natürlich dann trotzdem ein bisschen komischen Vibe, wenn man dann halt nur so zugucken darf von drüben, wie die großen Anlagen da besprungen werden. Ich im Zuge dessen würde mir mal einfallen, hast du denn auch mit Shika Yoshida sprechen können oder wollen oder gab es da keine Möglichkeit? Also die quasi Sandro Pertile des Frauenskisprings.
Doch, also ich glaube, also in Planica bei der WM wurde mir das angeboten, ob ich vielleicht noch ein Interview mit ihr machen wollte. Und ich weiß auch nicht warum, also es ist, sie hat wahrscheinlich dann am Ende auch keine Zeit. Ich bin auch wie ein verrücktes Huhn umhergerannt und manchmal musst du auch gleich, du musst manchmal auch oft genau dann zum richtigen Ort Zeit, also da sein, wenn es gerade passt. Aber also ganz am Anfang war es geplant, auf alle Fälle. Und irgendwann auch Horst Hüttl, eben Pertile, also die hätte ich alle gern. Und irgendwann habe ich gedacht, ja, nee, ich glaube, es reicht, wenn die Springerinnen es erzählen. Sonst, die Film gesehen haben, die merken jetzt schon, es wird viel gelabert und erzählt. Und ich glaube, es ist tatsächlich am besten, wenn es dann die Springerinnen erzählen und nicht noch ein Funktionär noch wieder irgendwie was sagt. Weil, ja, es soll um Emotionen gehen und gar nicht um, wie es wirklich funktioniert. Dazu bin ich auch dann wirklich, glaube ich, zu wenig im Thema. Also, und ich wollte ja auch nichts Journalistisches machen oder so. Genau.
Ja, und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Also ich glaube, das war genau das Richtige, da die Springerinnen, nicht nur aktuelle Springerinnen was sagen zu lassen, sondern auch schon in Rente gegangene Springerin, die es leider nicht mehr geschafft haben, die es leider nicht mehr geschafft haben, beim Skifliegen mit dabei zu sein, weil das halt auch, auch nochmal so klar wurde. Die haben jahrelang für ihren Sport gekämpft, haben das ein oder andere bekommen, aber manche haben, wie schade es einfach für manche ist, dass sie niemals die Möglichkeit haben, diese 200-Meter-Marke zu knacken. Also das ist wirklich, das bricht einem wirklich das Herz, muss man sagen.
Ja, total. Also für die alle, die gesprungen sind und vor allem eben auch, ich denke da an Daniela Iraschko, die ja den ersten inoffiziellen 200-Meter-Sprung gemacht hat und den Skisport auch so geprägt hat und dafür gekämpft hat. Und dann ist sie quasi verletzte Jahr davor und dann hört sie mit der Karriere auf. Ich meine, das muss schon, die hätte immer das springen können, glaube ich, also fliegen können. Und das muss schon echt, boah, das muss schon hart sein.
Ja, das ist es.
Ja, sie war einfach ein bisschen zu früh, muss man sagen. Also das ist, glaube ich, wirklich so eine der, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, großen Verliererinnen dieser ganzen Geschichte, weil sie einfach einen Zacken zu alt war, schon zu dem Zeitpunkt, als das dann endlich alles mal richtig ins Rollen kam. Ja. Na, das ist schon wirklich irgendwie traurig, muss man sagen.
Ja, aber trotzdem, es braucht natürlich alle die, ohne all die, die es vorher gemacht hätten, wären die jetzt nicht da. Also ich glaube, das ist in jeder Sportart, dass die Ersten, also, wie eine Ulrike Kressler auch, die hat auch so viel gemacht, so viel gekämpft und dann quasi nichts erreicht, was gezählt hat, weil die auch einfach, ja, das ist das Schicksal der Ersten quasi.
Ja. Ja. Aber sie können unglaublich stolz darauf sein, dass sie letztendlich mit den Grundstein gelegt haben für das, wo das Damen-Skispringen letztendlich jetzt ist. Also das liegt an denen, weil sie nie den Mund, immer den Mund aufgemacht haben, immer weitergekämpft haben und so weiter. Und deswegen können jetzt Springerinnen, die aktuell aktiv sind, diese Träume auch leben, die sie gesät haben.
Ja, der nächste große Meilenstein steht dann an. Das wird dann endlich die Einführung einer vernünftigen Vierschanzentournee werden. Martina, ich würde sagen, das ist doch ein gutes neues Projekt für dich.
Ja, genau.
Da würde ich mir auch einen Film drüber wünschen.
Ja, so weit kommt es noch. Nee, ich glaube, ich würde lieber mit den Personen, mit Katha und Eva was drehen, was die noch näher zeigt oder was sie danach machen oder jetzt machen, wie Vierschanzentournee, weil es ist ja wieder das Gleiche quasi, es ist ja wieder ein Kampf. Und die machen es, aber es ist ja nicht eine neue, also wisst ihr, was ich meine? Das wäre quasi eine gleiche Geschichte und ja, nein, also ich bin einfach müde, glaube ich.
Sorry. Schade. Schade.
Aber auch verständlich, das dann jetzt nochmal mitzuerleben, wie sie dafür kämpfen, also sozusagen wieder von vorne anfangen und wieder werden ihnen Steine in den Weg gelegt, wieder funktioniert es nicht und wieder dauert es. Also ja, ich kann verstehen, dass du müde bist.
Ja, oder menschlich gibt es dann, also die sind ja, da ist alles schon gesprungen, weißt du, es ist nicht ein erstes Mal oder wofür. Ja. Es geht um dieses prestigeträchtige Turnier, aber ich könnte ja die gleichen Interviews einfach nicht. Also wisst ihr, was ich meine?
Ja. Das ist schon nochmal was anderes, weil halt einfach diese 200-Meter-Marke im Skispringen einfach, Skifliegen einfach wichtig ist für alle Springer letztendlich. Das ist zwar jetzt nicht mehr unbedingt die 200-Meter-Marke bei den Männern, aber bei den Frauen sind wir ja jetzt wieder an dem Punkt, dass sie die 200 Meter schaffen wollen und das sind Premieren und das sind auch persönliche Rekorde, die sie knacken wollen und das ist einfach was Besonderes.
Ja, und ich glaube, wenn ich, ich habe ja nichts Politisches gemacht, das ist ja eigentlich ein Vielguten wie, aber ich glaube, wenn ich mich was für einsetzen würde, dann wäre es, glaube ich, die nordische Kombination der Frauen, weil die haben noch viel einen größeren Struggle gerade, weil die fangen ja quasi, also das wäre viel interessanter für so ein Thema, meine ich jetzt, aber lass mich da raus, ich habe keine Ahnung, frag mich gar nichts, ja.
Nee, davon haben wir auch keine Ahnung. Da bin ich auch raus. Aber da kriege ich nur mit, oder da haben wir nur mitbekommen, dass die tatsächlich noch ein bisschen weiter hinterherhinken. Aber ich glaube, das ist dann wirklich auch schon das Schlusslicht in der Sportwelt sozusagen, was die nicht vorhandene Gleichberechtigung betrifft. Also ich glaube, es gibt fast keinen Sport, bei dem das noch weiter hinterherhängt als als bei den nordischen Kombiniererinnen.
Aber das Schlimme ist, was man so mitbekommen hat, wenn, ich glaube, es geht um Olympia in ein paar Jahren,
genau.
Wenn die Frauen dann es nicht schaffen, olympisch zu werden, dürfen auch die Männer nicht mehr olympisch sein, weil es um Gleichberechtigung geht. Und das finde ich heftig, dass dann diese ganze Sportart dem Bach runtergeht, weil sie es nicht hinkriegen, die Frauen gleich zu berechtigen und damit die Männer halt, also ich kann den Sinn dahinter schon verstehen, aber den Sinn auch wieder nicht verstehen. Also damit dann die komplette Sportart den Bach runterlaufen zu lassen, finde ich wirklich heftig.
Ja, aber stell dir vor, wenn sogar das IOC zu dir erstmal kommen muss und dir sagen musst, du, hallo, ihr müsst jetzt mal hier ein bisschen Zahn zulegen. Also das wäre mir persönlich ein bisschen, weiß ich nicht, unangenehm, wenn so, da ist ja offensichtlich, ne, doch mehr Druck irgendwie im Kessel. Also das werden die schon nicht machen, das wird schon alles irgendwie auch da gut laufen, aber auch da haben die Frauen halt dann auch einen noch längeren Weg hinter sich. Und es gibt ja nun durchaus die ein oder andere, die vom Skispringen rübergewechselt ist in die nordische Kombination. Insofern gibt es da gewisse Schnittmengen. Das gab es im Übrigen früher viel öfter, fällt mir da gerade auf. Hatten wir das nicht auch schon mal thematisiert, Anna, dass es früher viel mehr nordische Kombinierer gab, die ins Spezialspringen rübergewechselt sind?
Ja.
Hab mir schon länger nichts mehr von gehört. Ne?
Das stimmt.
Ja. Also, das fällt mir gerade so am Rande mal ein. Naja, wir haben jetzt relativ viel so ein bisschen darüber geredet, was so alles nicht ganz so toll ist, aber das soll gar nicht, das ist gar nicht der Inhalt sozusagen deines Films in erster Linie, sondern das klingt jetzt so ein bisschen traurig und als wäre das irgendwie so niederschmetternd. Das ist es aber gar nicht, sondern du hast einen wahnsinnig mitreißenden, positiven Film gemacht. Dieser Aspekt gehört natürlich ein Stück weit mit dazu, der schwingt immer so ein bisschen auch mit, aber gleichzeitig zeigst du natürlich auch, wie stark die Frauen sind, dass sie sich da trotzdem durchgekämpft haben und was sie am Ende alles erreichen können und konnten. Erzähl doch mal, wie ist das vor Ort gewesen, so als ja nicht skispringende Person alleine auf diesen gigantischen Schanzen draufzustehen, dann auch noch mit Kameraequipment. Also, das ist doch auch nicht so einfach.
Ja, also bei Wettkämpfen stand ich ja eh nicht oben an der Schanze, also da darf man ja gar nicht hin, so. Aber beim Training ist mir schon das ein oder andere Mal passiert. Also Schanze selber geht, aber eben Trainertürme, die sind schlimmer, weil das sind diese Schneegitter und die sind so ins Freie rausgebaut und das ist nicht ganz so easy. Aber genau, und sonst war die Herausforderung eben, die Schanzen an Nagel, kennst ja, die sind groß und du kommst nicht von links nach rechts, wenn du halt keine sogenannten Akkreditierungen hast. Das heißt, du musst immer diesen ganzen Auslauf rum, hinten hoch, oben drüber, musst gucken, wie kommst du da, kann ich da rüberspringen, kann ich da vielleicht unten durch, weil dann muss ich nicht diese 200 Meter rennen, gibst dem Zuschauer schnell die Kamera, dass du mit oben drüber hüpfen kannst, dann gibt er diese wieder zurück. Also das waren so die Herausforderungen. Oder ich habe dann auch gelernt, möglichst schnell, ich habe mir dann Steigeisen gekauft, damit ich wirklich mit meinen Schuhen rennen kann. Aber das Erste, was man an der Filmschule eigentlich lernt, ist, du darfst nicht mit einer Kamera rennen. Weil du bist theoretisch nicht wirklich schneller, wenn du rennst. Und es könnte ja was passieren. Also erste goldene Regel, es wird nicht gerannt mit einer Kamera. Aber wenn du natürlich eine Dokumentation machst und die Situation gibt es nur einmal, du hast zwei Springerinnen und die sind halt quasi gefühlt einen Kilometer auseinander, dann bleibt dir halt nichts anderes übrig, als wie ein verrücktes Huhn einfach eben ständig hin und her zu rennen. Sorry, jetzt wo ihr sagt, Gott. Und da habe ich tatsächlich, das war echt cool, da habe ich endlich mal wieder Sport genommen und bestimmt etwa 7 Kilo abgenommen. Also die habe ich locker wieder drauf, aber ich bin da gerannt und habe Sport gemacht und es war eine coole Zeit, merke ich gerade.
Geil.
Ja, das ist ganz andere Form von Personal Training, hast du da absolviert.
Total.
Hast. Sehr gut.
Ja. Ja, gab lustige Geschichten, echt, gab wirklich lustige Geschichten.
Haben nicht die ein oder anderen Fans sich auch mal gewundert, wer du bist, was du da machst?
Ah, doch, ständig. Oder auch Kameraleute, ich hatte oft, weil es hat oft geregnet oder geschneit, ich habe so ein Easy Rig, das ist so ein Schulterding, damit man die Kamera nicht den ganzen Tag tragen muss. Und da gibt es so eine Halterung, um obendrauf noch so einen Regenschirm dran zu machen. Also ich sah halt aus wie Vollspacko. Und muss mir halt ständig Sprüche anhören. Aber Nee, es war halt einfach gut, weil ich hatte alles unter meinem Schirm und bin nicht nass geworden und konnte halt alles handeln. Aber natürlich, also da gibt es ganz dumme, also lustig dumme Sprüche, die ich mir da anhöre. Aber man hat mich auf alle Fälle immer erkannt und wusste immer, wo ich bin. Also, cool, genau.
Ja. Sehr schön. Klingt aufregend. Ja, die Kameraleute doch. Beim Skispringen haben es wirklich auch nicht immer leicht. Man kriegt das ja manchmal mit als Zuschauer, wenn dann einer sich abmüht, wenn es sehr neblig ist, irgendwie noch da einen einzufangen. Du denkst, oh, der arme Mensch, der wankt da durch die Gegend und weiß gar nicht, wo überhaupt irgendeiner ist. Das ist immer, oder es wackelt. Ich glaube, in Iron Mountain letztes Jahr, in der letzten Saison war es auch so gewesen. Da hatte der Kameramann auch seinen Spaß gehabt irgendwie. Also da hast du es, glaube ich, auch nicht immer ganz so leicht.
Ja, und man muss halt einfach Höhen mögen oder keine Höhenangst haben. Also wenn ich mir alleine die Einstellung, wo du mit Kata oben auf der Skiflugschanze in Oberstdorf bist, ich war da selbst drauf, die wackelt ja wie ein Kuhschwanz. Und dann du, die da steht, um die Kamera hält und also ich glaube, ich wäre da in Ohnmacht gefallen, muss ich sagen.
Ja, nee, also ich bin nicht schwindelfrei, tatsächlich, ich habe Mühen überbrücken. Okay. Staumauern gehen auch nicht, aber die Schanze ist ja viel, also die, du siehst ja nicht durch. Mhm. Und also das ging recht gut. Also ich glaube, Garmisch war viel schlimmer, weil du da noch eher spürst, dass du, obwohl Oberstdorf geht ja auch so hinten raus. Ich weiß gar nicht, warum ich in Garmisch mehr Mühe hatte. Nee, es ist also, ja. Und wenn ich eine Kamera habe, vergesse ich dann arbeite ich und dann vergesse ich schon relativ viel.
Sehr gut.
Ja. Ja, das ist, glaube ich, wichtig. Mir geht es dann immer so, dass ich dann dastehe und denke, ui, jetzt stehe ich. Ja. Wie steht man eigentlich richtig? Kipp ich? Wackel ich gerade? Oh, weia, jetzt muss ich die Treppe hochlaufen. Wie läuft man nochmal vernünftig eine Treppe? Also total Banane, weil ich immer Angst habe, ich falle irgendwo runter oder sowas. Also auf eine Schanze hoch, ey, das ist echt nicht...
Ja, das Coole ist, wenn man im Film ganz... Also ich meine, ich habe einen super Sounddesigner, der hat echt geputzt und viel rausgenommen und Mist und so, aber oft haben wir mit das Atmen von mir auch drin gelassen, um es authentischer zu lassen, weil ich bin oft dann auf die Schanzen die Treppen hochgerannt oder irgendjemandem hinterher und dann, wenn man hört, hört man so im Hintergrund noch, ja gut, ich bin angekommen und einfach weitergedreht. Das war so in Vickersund, ich wusste, Katha hat gesagt, eben das Training wurde abgesagt und dann hat sie gesagt, sie guckt den Männern zu und ist die Schanze hochgelaufen, auf der Seite die Treppe hoch. Und dann wusste ich, ich gehe nachher auch hoch, bin da hoch, ziemlich schnell, weil man soll ja nichts verpassen. Und hinter mir war so der Trainerturm und ich habe echt alles abgefilmt und sah die Trainer und alle Betreuer, aber ich habe Katha nicht gefunden. Und dann drehe ich mich so um mit der Kamera, also auf dieser Treppe, und dann steht sie quasi 2 Meter vor mir an der Treppe, also am Schanzen, also am Abhang runter. Und da sind tolle Aufnahmen, ja, ein paar sind im Film, ja. Aber auch da, du hörst mich atmen, weil ich total überrascht war. Ah, du bist auch hier. Hier bist du ja. So, ja.
Geil.
Ja, das stelle ich mir spannend vor.
Ja, nee, das ist echt lustig. Du weißt ja eben auch nie, findest du die dann? Findest du die nicht? Bist du da vergebens hoch? Oder was machst du da? Und eben, ich hatte wirklich viel, viel Pech. Das habe ich verdrängt. Aber ich hatte auch wirklich dann wieder so viel Glück. Also immer, wenn ich gedacht habe, ach, scheiße, jetzt... ich will nicht mehr, dann ist was Gutes entstanden. Zum Beispiel, ich wollte Tandem fliegen gehen als Abschluss für den Film mit Eva und Katha, also Tandemsprung. Mhm. Weil in Oberstdorf, wenn du vom Nebelhorn runterfliegst und das machst, ziehst du auch die Schanze. Und das ist halt Klischee, oder fliegen, habe ich gedacht, das wird sich anbieten. Und dann war aber Gewitter und die haben dann abgesagt einen Tag vor. Es hat sich schon abgezeichnet, dass wir nicht fliegen dürfen. Und dann sind wir spontan Boot fahren gegangen. Und das auch nur, weil der Besitzer extra ein Boot aufgemacht hat. Die hätten gar nicht offen gehabt. Und dann sind wir Boot fahren gegangen. Und ganz ehrlich, das ist das Beste, was passieren konnte. Weil die zwei in einem Boot ist doch viel geiler, wie jeder einzelne springt mit jemandem. Also du hast die nicht zusammen. Und so meine ich, oder? Am Abend vorher war ich zutiefst traurig und habe gedacht, oh, die ganze Welt ist gegen mich. Und am nächsten Tag habe ich gedacht, wie cool ist das denn? Oder?
Ja.
Und vor allem 10 Minuten vorher hat es gerade runtergeregnet und eine halbe Stunde später hat es wieder geregnet. Also das war einfach Glück.
Wow.
Einfach Glück. Ja. Ja.
Und die Einstellung oder die Szene ist auch einfach toll, weil man da wieder sieht, man fragt sich, ist die Ski Jumping Family wirklich so eine Family und verstehen die sich alle und so weiter? Und es ist einfach so authentisch rübergekommen, wie die beiden sich mögen, obwohl sie aus verschiedenen Nationen kommen, obwohl sie Konkurrentinnen sind und so weiter. Aber man hat einfach gemerkt, wie gern sie sich mögen und wie es bei denen einfach passt. Also fand ich toll, weil sie sich unterhalten konnten und so weiter. Ja.
Ja, und ihr hättet mich sehen sollen. Mein Grinsen. Das Problem ist ja, also ich bin ja Kamerafrau und ich war ja eigentlich gar kein Fangirl. Also es ist so schlimm, dass man in dem Alter noch ein Fan geht. Aber ich saß da drin und habe gedacht, mein Gott, wie geil ist das denn? Jetzt sitze ich mit den beiden in einem Ruderboot und darf einfach Zeit verbringen und ein bisschen die Kamera draufhalten. Ich meine, ganz ehrlich, andere würden eine Million dafür zahlen. Das ist schon geil.
Ja.
Ja.
Ja, weil die beiden halt auch, die sind halt auch einfach so, die haben auch irgendwie immer gute Laune, die haben so eine Energie, auch einfach jede für sich und dann natürlich im Duo dann auch noch und so eine, versprühen so eine Herzenswärme auch einfach, also das ist schon wirklich schön anzusehen, da kann man echt nur so, grinst man so ganz debil irgendwie vom Fernseher, weil man sich denkt, oh, ist das schön, irgendwie so.
Ja, und die sind total lustig, also auch zusammen, du glaubst, also es ist nicht im Film, eins ist noch auf Insta, aber es gibt ein paar wirklich, wo ich denke, Mensch, die sind wirklich lustig. Dann haut wieder jemand einen Spruch. Und dann, also es ist echt schön. Ja, total. Mhm.
Da habt ihr die richtigen beiden ausgesucht. Wirklich.
Ja. Das glaube ich auch. Ja, da hast du, Katharina ist auch, hat Hühner oder was, ne? Dürfst du auch die Hühner besuchen gehen?
Ja, genau, richtig. Das war auch witzig, total.
Das war schön.
Ich könnte alleine über die Hühnerszenen einen Film machen.
Los geht's.
Ja, nein, ja. Das ist echt so tragisch. Ich habe so viel gutes Material. Boah, das ist echt, eigentlich, es ist wirklich tragisch. Also, das passt, das ist gut, aber das wird ja nie jemand sehen. Und ich denke, ja.
Schade, ja. Vielleicht kannst du irgendwann mal so ein, keine Ahnung, Outtake-Video oder keine Ahnung was rausbringen.
Naja, ich habe gedacht, wenn jetzt das ganze Trubel mal vorbei ist, dann, dass ich noch ein bisschen was schneide und auf alle Fälle das Material, weil es ist zu gut, ich meine das jetzt nicht egoistisch, sondern die sind einfach zu gut, um das Material nicht zu zeigen, so meine ich das. Mhm. Ja.
Kann man da nicht so eine Miniserie draus basteln?
Ja.
Kann einen Streaming-Anbieter geben, damit da auch mal ein bisschen mehr mediale Präsenz entsteht.
Ich wollte gerade sagen, ich würde so liebend gerne Miniserie machen, aber ich kann halt jetzt quasi nicht nochmal ein Jahr oder zwei für quasi kein Geld arbeiten. Also die Leidenschaft ist groß, aber ich muss jetzt echt mal wieder Geld verdienen und Projekte machen, die nicht Leidenschaft sind quasi. Und aber natürlich, hallo Streamer, hört ihr mich draußen? Kommt her, ich habe Material, ich mache euch was, mache euch eine Miniserie. Hey, aber sowas von, also auf alle Fälle.
Ja, meldet euch bei uns über Instagram. Wir machen dann... Mhm.
Wir leiten das weiter.
Sehr gut, super.
Ja, oder wir müssen so Crowdfunding machen.
Ja.
Ist ja auch. Genau. Aber gut, wir haben immer noch keine Plattform. Ist natürlich alles ein bisschen schwierig. Also ja, auch da merkt man, wie schwierig es ist, sich durchzuboxen. Wenn du irgendeine Fußballserie oder so gemacht hättest oder einen Film über Fußball, hätte es wahrscheinlich möglicherweise schon wieder anders ausgesehen.
Ja, also ich darf mich zwar nicht beklagen, weil tatsächlich, ich bin überrascht, wo die Leute dann erzählen, jetzt war in Köln, Kölner Premiere letztes Wochenende und da sind tatsächlich Leute, also da ist ein Mädchen mit ihrem Papa von Berlin nach Köln gefahren, um diesen Film zu gucken.
Wahnsinn.
Ich meine, wie krass, wie cool ist das denn? Das ist halt brutal, dass der, ja, aber das ist Wahnsinn.
Also, ja, für dich halt auch. Also was für eine tolle Anerkennung es für dich ist, dass jemand von Berlin nach Köln fährt, um deinen Film zu sehen. Das ist ja geil.
Ja, also ich meine, ich wollte nur ein Lob sagen, das geht ja gar nicht um mich und so, sondern die Skisprung- oder Wintersprung-Fans sind einfach die besten oder verrücktesten, die es gibt. Ich habe noch nie Leute mit so viel Leidenschaft und Verrücktheit. Also ihr seid einfach crazy. Sorry, ihr seid nicht ganz normal. Also es ist sehr im positiven Sinne, aber ich glaube, nur deswegen funktioniert der Film so einigermaßen, weil es eben so viele Verrückte gibt.
Ja.
Und wenn ich jetzt das schaffe, dass noch mehr Verrückte von dem Film wüssten, dann wird es vielleicht irgendwann dann noch eine runde Geschichte. Ja.
Ja. Möchtest du denn mal verraten, wo es denn noch Premieren gibt für unsere Zuhörer, dass sie sich vielleicht überlegen können, vielleicht auch
vorbeizukommen? Ja, also, ich weiß es gar nicht. Also, gerade ist noch Willingen, jetzt nächstes Wochenende. Und dann weiß ich einfach, Orte, wo wir schon waren, die verlängern dann. Aber das weiß ich immer auch gar nicht. Das machen dann die Kinos selber. Oberstdorf zeigt jetzt nochmal, eben Isny zeigt nochmal. Ich bin dann trotzdem wieder überrascht, dass der Film dann doch noch einmal die Woche läuft. Auch wenn nur 5 Leute drin sind, aber
toll.
Cool.
Ja.
Und wir versuchen jetzt natürlich den Osten, gell? Also Klingenthal, die Umgebung unbedingt. Und dann halt im Winter. Also ich sage allen Fans, guckt auf der Webseite oder auf Instagram oder ich weiß es selber auch nicht. Und ja, genau, Werbung natürlich in einiges. Österreich startet ja bald. Und da Österreich dann halt natürlich.
Sehr cool. Ja, dann wird dann bestimmt auch Eva, wird sie mit dabei sein oder wie sieht das jetzt aus? Also du hattest ja die Springerin bei den Premieren mit dabei, das war ja auch in der trainingsfreien Zeit. Wie sieht das jetzt aus? Also kannst du dir oder zeichnet sich das schon ab, dass zum Beispiel Eva dann bei der ersten österreichischen Premiere auch mit dabei sein wird?
Ja, also das ist natürlich eben schwierig, weil die voll im Training sind, aber tatsächlich versucht sie es bei der Premiere in Innsbruck, wenn das alles klappt, dass sie da dabei ist, dass sie versucht alles, genau. Und vielleicht noch einen Termin so, wenn es sich irgendwo ergibt, aber wie gesagt, jetzt sind die Springerinnen halt erstmal komplett raus und müssen sich quasi wichtigeren Dingen widmen, aber nee, ich glaube, also wenn es zulässt, ist Eva auf alle Fälle da und auf alle Fälle. Ihr wisst, wie ich meine, sie wird suchen einzurichten.
Toll.
Super. Ja, ich denke, Österreich wird auch ein gutes Pflaster sein. Da gibt's ja, da ist das Frauenspringen ja auch hat nochmal vielleicht ein bisschen anderen Stellenwert als an manch anderen Ländern, einfach weil sie mit Iraschko, mit Eva und auch der ein oder anderen Springerin natürlich die ja mit unter die Weltelite auch am Start haben.
Ja.
Also alleine, was Eva Pinkelnick jetzt in den letzten Monaten abgeliefert hat, ist ja schon wirklich der absolute Wahnsinn. Ja. Ja. Da stehen sich die Männer und die Frauen eigentlich in nichts nach, muss man sagen. Bei den Herren haben wir ja auch immer mal den einen oder anderen Überflieger und es ändert sich gelegentlich mal von Saison zu Saison, wo man dann vorher denkt, wow, das hätten wir jetzt nicht gedacht, dass es eher sein wird. Und offensichtlich ist es bei den Frauen genau das Gleiche. Ja, es war mal eine Sarah Takanashi, es war eine Maren Lündby, es ist jetzt unter anderem auch Katharina Althaus natürlich, Katharina Schmid. Mit Eva Pinkelnick haben wir eine dabei, die wirklich richtig abliefert. Also auch da lohnt es sich wirklich dran zu bleiben für die Fans und für die, die es noch werden könnten. Weil da werden noch ein paar ganz große rauskommen.
Ja. Ja, auf alle Fälle.
Ja, wie schön, wie schön. Also wir hoffen sehr, dass ganz, ganz viele den Film sehen, soweit wie möglich, dass hier viele Möglichkeiten geboten werden, den Film zu zeigen, weil ich glaube schon, dass das auch Leute, die nicht vielleicht so sehr wie wir jetzt schon im Thema drin sind, davon überzeugt sein oder es überzeugen kann, dass es sich lohnt, diesen Sport auch gerade insbesondere für die Frauen zu verfolgen. Ich glaube, es ist eine gute Zeit, insgesamt gesamtgesellschaftlich auch für so einen Film und für so eine Öffentlichkeit, um Frauen im Sport zu supporten. Also, das wäre richtig cool.
Ja, finde ich auch. Ja. Und das Witzige ist, wenn Leute im Kino sind, also wenn sie jetzt keine Fans sind, sind es meistens Rentner. Und ja, das ist tatsächlich, habe ich gelernt, das ist gerade das Publikum, das ins Kino geht.
Ah.
Weil, ja, und die sind tatsächlich, dann gehen die eher eben wegen, nicht jetzt wegen Skispringen, sondern mehr für diese Sichtbarkeit. Und das finde ich total interessant, wenn ich dann frage, warum die ins Kino gegangen sind. Ja, das ist witzig.
Cool, süß.
Ja, voll.
Ja, ist voll sweet irgendwie. Ne?
Ja.
Aber es ist schön, weil das wäre jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen die Generation, die ich jetzt am wenigsten erwartet hätte, dass sie sich da nochmal so richtig bewusst reinkniet, aber echt cool.
Ja, und wenn dann eben so 2 Leute sagen, jetzt gucken sie dann auch mal Skispringen, dann ist doch Ziel erreicht.
Auf jeden Fall.
Ja.
Also generell, auch wenn jemand nicht unbedingt Skisprung verrückt ist oder auch ein Skisprung-Fan. Alleine die Geschichte oder zu sehen, wie Frauen für ihr Ziel kämpfen und dann irgendwie irgendwann auch nach langer Zeit kämpfen zu ihrem Ziel kommen. Alleine die Botschaft finde ich, also das sollte sich jeder anschauen, egal ob er Skispringen mag oder nicht, weil es einfach eine absolut tolle Message ist, die du bringst.
Ja, danke.
Also ja. Ich glaube, Sonja und ich, wir können definitiv jedem, der den Film noch nicht gesehen hat, empfehlen, also es ist eine Herzensempfehlung, sich den Film definitiv anzuschauen. Egal, ob man Skisprung-Fan ist oder nicht, schaut euch den Film an, wenn ihr die Möglichkeit habt, weil es lohnt sich definitiv.
Ja, dem schließe ich mich vollumfänglich an. Es ist so. Und ich hoffe, dass auch viele, vielleicht auch junge Mädels, sich das vielleicht anschauen. Weil wir brauchen natürlich auch Nachwuchsskispringerinnen. Ja. Und auch da hast du ein Werk geschaffen, glaube ich, was auch in den nächsten Jahren noch von gewisser Relevanz sein wird. Da bin ich mir relativ sicher.
Ja schön wäre es. Also ich glaube, wenn es hilft, in Bad Endorf hat ein Trainer gesagt, er findet das voll cool und er würde gerne den Film den Sportlerinnen immer zeigen oder Sportler und Sportlerinnen für Motivation, was man auch erreichen kann. Und das hat mich natürlich total berührt und gefreut, dass man das aus auch der Sicht quasi sehen kann. Das ist natürlich toll.
Also super toll, da kriege ich Gänsehaut. Ey. Mhm. Ich finde, das ist eine mega tolle Idee.
Ja, das wäre super. Ich finde es auch, ehrlich gesagt, würde ich es gut finden, wenn man das auch den Nachwuchsmännern sozusagen zeigt. Weil, ich meine, wir sind jetzt drei Frauen, wir können es nur aus unserer Sicht sehen. Ich könnte mir vorstellen, dass es aus Sicht eines jungen Athleten vielleicht ganz anders ist, weil, wie gesagt, sie erzählen ja durchaus auch von ihren Schwierigkeiten und man merkt ja auch, wie viel Druck insgesamt in diesen Wettkämpfen drinsteckt und in dieser ganzen Geschichte, dass da halt auch nicht viel schiefgehen darf, weil wir haben gerade schon drüber geredet, wenn irgendwas schief geht, das vielleicht auch einfach nochmal drei Stufen höher hängen würde als bei den Herren und vielleicht auch einfach mal, um reflektieren zu können, was sie selber eigentlich für ein Glück haben, dass sie zwar natürlich auch viel leisten müssen, keine Frage, aber eben diesen Aspekt, der dazukommt, nicht in ihrem Leben haben oder in ihrer Sportlerkarriere haben. Das würde ich auch super wichtig finden, dass man das auch den Jungs wirklich mal näher bringt. Also insgesamt natürlich, ne? Also allen Jungs und allen Männern, die müssen auch mal ein bisschen eine andere Perspektive zeigen, aber eben jetzt explizit auch nochmal fürs Skispringen. Das
stimmt. Ja, wenn der erste Skispringer mal auf einen Film hinweist oder Werbung für macht, dann mache ich drei Kreuze. Dann habe ich es geschafft. Nee, aber es ist so, ich glaube, das wird schon helfen, wenn jemand sagt, hey, guck den Film, das ist über unseren Sport, guckt mal rein. Sowas, ja, das wäre so wünschenswert, genau.
Ja, schade, dass noch kein Mann darüber, dass noch kein Athlet, Skispringer da Werbung für gemacht hat. Also
ja, ich bin zu klein. Also ich glaube, die wissen gar nicht, dass es diesen Film gibt. Woher auch? Also.
Naja, aber die haben doch auch Social Media, ja. Die kriegen das doch auch mit. Also ich meine, da sind schließlich zwei ihrer Kameradinnen dabei. Und also nicht nur zwei, sondern viele, aber.
Stimmt, über Eva und Kata hätten sie es vielleicht ein bisschen kriegen können, ja. Naja, stimmt.
Kommt vielleicht noch.
Ja. Ja. Vielleicht dauert das ein bisschen, bis das bei denen ankommt oder so.
Nee, ich bin ja schon froh, wenn die Skispringerinnen den Film gucken. Also von dem her dürfen wir das jetzt nicht auf die Männer abwälzen hier.
Nicht, heute geht es mal nicht um die. Ja, liebe Martina, das war wirklich schön.
Ja.
Ich möchte mich bedanken bei dir, dass du heute bei uns in der Folge warst. Das hat Spaß gemacht.
Oh ja.
Wenn dir mal langweilig ist, komm gerne wieder. Keine Frage, dann plaudern wir einfach ein bisschen weiter.
Ruf doch an, ich komme jederzeit gerne vorbei.
Also ihr wisst Bescheid, weil dir mal irgendjemand mit einem Helm und einer Kamera und einem Regenschirm auf dem Kopf durch die Schanze rennen sieht, dann hat Martina doch nochmal Bock gehabt, doch nochmal Staffel 2 eine Fortsetzung zu drehen.
Ja, 8 Sekunden lang,
genau.
Ja, genau, wenn dann die 300-Meter-Marke irgendwann mal geknackt werden soll oder so bei den Frauen. Weiter geht's.
Ja. Dann werden wir uns umbenennen und du schmeißt die Kamera wieder an.
Vielen lieben Dank, Martina. Es hat so viel Spaß gemacht mit dir.
Merci euch.
Und Leute, guckt euch den Film an.
Genau. Gut, dann würde ich sagen, wir hören uns bald wieder. Genießt den Sommer, wenn er denn endlich mal kommt. Und wenn es regnet, wisst ihr ja jetzt, wo ihr hingehen könnt.
Genau. Macht's gut.
Liebe Martina, mach's gut.
Ciao.
Danke.
Tschüss.